Wie stark ist die Demokratie in Zeiten ökonomischer Schwäche, in Zeiten von Schuldenkrise und Rettungspaketen? Führen wir das weiter mit Christian Meyer, dem Althistoriker und Experten für das klassische Athen. Was natürlich dazu verführt, den großen Bogen zu schlagen. Christian Meyer habe ich gefragt, ob er zur Euro-Krise, zur Schuldenkrise, die sich zu einer Demokratiekrise auswachsen könnte, historische Vorläufer findet.
Das kommt darauf an, was Sie darunter verstehen. Auf der einen Seite können Sie natürlich sagen, diese Art, eine Währung zu retten, hat wohl keinen Vorläufer. Wir haben ja verschiedentlich solche Währungen gehabt im 19. Jahrhundert, die mehrere Länder übergriffen. Aber dass wir so etwas wie den Euro hatten, das glaube ich, hat es in der ganzen Weltgeschichte nicht gegeben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sozusagen modellhafte Vorgänge, die in Parallele dazu gesetzt werden können, wenn etwa eben im Grunde eine verlorene Sache mit allen Mitteln, die es überhaupt nur gibt, stabilisiert werden soll. Ich vermute, dass wir in diesem Zustand sind und dass insofern wir auf einer Bahn dahin gleiten, auf der es uns nochmal sehr schnell zugehen könnte. Wer weiß wohin.
Aber was im historischen Vergleich motiviert Sie dazu zu sagen, dass wir jetzt um eine verlorene Sache kämpfen?
Das ergibt sich nicht aus einem historischen Vergleich. Ich meine, es gibt nur historische Vergleiche, wo Leute oder ganze Parteien oder ganze Länder sich darauf versteifen, bestimmte Dinge zu retten, die, wie sich nachträglich, das ist dann das Urteil des Historikers, erweist, nicht zu retten sind. Und daraus ergeben sich bestimmte Handlungsweisen, die sich dann immer wieder nochmal übertreffen und dergleichen. Ob das für den Euro der Fall ist, das ist ein Urteil des man als Historiker so nicht fällen kann, denn da sind wir ja noch mittendrin. Ich vermute nur, dass einfach dieser Euro eine Fehlkonstruktion ist und dass wir das nicht hinkriegen, dass sich ein Ausgleich herstellt zwischen Nord- und Südeuropa und dass wir einfach die Sache übers Knie brechen und dass es auf die Dauer nicht gut ausgehen wird.
Ist es, um dann doch wieder eine Parallele ziehen zu wollen, fast schon eine historische Konstante, dass Gesellschaften, Politiker nie erkennen, wann sie um eine verlorene Sache kämpfen, dass sie nie erkennen, wann der Zeitpunkt da wäre, gegenzusteuern und eine andere Richtung einzuschlagen?
Wenn Sie mitten in der Fahrt sind, können Sie das schlecht. Und dann kommt etwas anderes dazu, was Jakob Burckhardt mal sehr schön formuliert hat. Ich kann es nicht wörtlich sagen, aber ungefähr, dass eben, wenn irgendeine Sache nur vielleicht schief geht, dann klammert man sich daran, dass sie nicht schief geht und weil es andere zu mühsam ist, weil es eben einfach zu mühsam ist, eine Wendung vorzunehmen und einfach mal das Steuer rumzuwerfen. Das fordert sehr viel Schneid, sehr viel Mut und das macht sich nicht so leicht.
Sie haben in Ihrer Abschiedsvorlesung im vergangenen Jahr in München gesagt, dass es eine Ironie der Geschichte sei, dass dadurch, dass der Euro ja Resultat der deutschen Wiedervereinigung sei, nun die letzte virulente Kriegsfolge die Handlungsmöglichkeiten Europas einschränke.
Ja, ja.
Ich fand, das ist ein faszinierender, aber auch ziemlich erschreckender Gedanke.
Ja, ist es auch. Ich muss auch gestehen, dass ich nicht froh bin bei diesem Gedanken, aber ich fürchte, es ist richtig.
Sie hatten eben gesagt, wenn man in Fahrt ist, dann kann man nicht mehr umsteuern. Ist das nicht Determinismus? Und ein Determinist sind Sie ja eigentlich nicht.
Bin ich nicht, nein, nein. Aber jetzt kommen Sie auf eine ganz schwierige Frage. Meine Historiker, die nicht einfach nur Ereignisse und Ereignisfolgen nachzeichnen, die müssen sich doch manchmal die Frage stellen, was war eigentlich in einer bestimmten Situation möglich und was war nicht möglich. Und wenn Sie dann sagen, irgendwas war nicht möglich, dann kommen Sie in Konflikt mit der Annahme, dass Menschen eigentlich alles machen können. Freier Wille etc., aber auch die Souveränität des Staates, der alles Mögliche zu machen erlaubt. Aber alle historische Erfahrung spricht dafür, dass es immer wieder zu solchen Krisen gekommen ist, in denen man nicht richtig herauskam. Und insofern müssen Sie immer mal auch mit dem Unmöglichen rechnen. Sie müssen vielleicht bestimmte Kautelen einbauen und sagen, naja, wer weiß, vielleicht wäre doch diese oder jene Wendung noch möglich gewesen. Aber es gibt das, was man ja allgemein mit dem Wort Struktur bezeichnet. Und in den Strukturen sind bestimmte Grenzen eingebaut. Und wenn Sie über die Grenzen hinaus wollen oder hinausgehen oder sich hinaustreiben lassen, dann gibt es unter Umständen ziemlich folgenreiche Konsequenzen, die sich daraus ergeben.
Nun ist es ja fast schon modern geworden, die Krise der Demokratie herbeizureden. Das haben wir gemacht im Zuge der Globalisierungsdebatte, als man natürlich feststellte, dass nationale Entscheidungsebene und internationale Ökonomie zuweilen nicht zueinander passen. Und nun im Zeichen von Euro- und Schuldenkrise wird natürlich erneut über die Krise der Demokratie gesprochen. Und manch einer gefällt sich auch daran, einfach ein Tabu brechen zu wollen und von einer postdemokratischen Zukunft zu sprechen. Professor Mayer, übertreiben wir es damit oder sind solche Gedankenspiele über eine postdemokratische Zukunft angebracht?
Ich weiß nicht, wie viel es mit der Eurokrise zu tun hat, aber dass wir in einer Phase leben, in der die Demokratie nicht gerade so lebt, wie man sich das wünscht, ist, glaube ich, unbezweifelbar. Es ist auffällig, ich meine, ich habe viele Vorträge über Demokratie gehalten. Wenn ich das vor 10 Jahren gesagt hätte, dass mir die Zukunft der Demokratie ungewiss wäre, dann würden die Leute damals über mich hergefallen sein. Heute nimmt man das allgemein mit Achselzucken zur Kenntnis und sagt, ja, so ist es. Wenn Sie sich die griechische Demokratie vorstellen als eine Verfassung, wo wirklich das Volk herrschte, dann fragen Sie sich, wenn das Wort Demokratie heute nicht bekannt wäre von den Griechen her, ob jemand auf die Idee käme, bei der Beobachtung unseres Staates dieses Wort zu prägen. Denn es herrscht alles Mögliche, aber nicht unbedingt das Volk. Und wenn Sie dann weiter gucken, dann kommen Sie ja darauf, dass wir im Grunde die wichtigen Alternativen, die sich heute unter Umständen stellen, überhaupt nicht sich ausprägen sehen in unseren Parteien. Die Parteien sind ja mehr oder weniger alle auf dem gleichen Gleis, in die gleiche Richtung. Wenn man das Wort Europa hört, dann sind sie alle gleich, schalten alle gleich ihre Gehirne aus und sagen, ja, das machen wir. Eine Demokratie, die ja heute nur repräsentativ sein kann, braucht aber Alternativen. Die braucht sozusagen das Gegenteil von dem, was die gerade an der Regierung befindliche Partei macht. Und wir sind jetzt eigentlich in einer Lage, wo viel stärker der Gegensatz zwischen oben und unten ist, als der zwischen links und rechts, um das so ganz global zu bezeichnen. Und ja, was haben wir denn eigentlich zu entscheiden, wenn wir gar nicht Alternativen vorgelegt bekommen?
Jetzt könnten wir aber noch mal ein Plädoyer für die Demokratie gebrauchen. Kann das von Ihnen kommen, vom Kenner des demokratischen Ursprungsortes Athen?
Ja, ich meine, in Athen hat es eine ganze Weile gedauert, hat sehr gut auch sogar einen verlorenen Krieg überdauert, was gar nicht von selbst sich verstand. Man kann das eigentlich nur sozusagen ein Plädoyer dafür in der Antike abgeben, was für große Leistungen und was für enorm große Errungenschaften aus dieser Demokratie hervorgingen, letztlich die Philosophie und alles mögliche andere, worauf dieses ganze Europa fußt. Das nächste ist die moderne Demokratie. Und da kann man natürlich Plädoyers abgeben und insbesondere dafür abgeben, dass es immer wieder sich lohnt, für diese Demokratie zu kämpfen und immer wieder sich lohnt, zu sagen, immer wieder sich in die Bresche zu schlagen, dass nicht diese Regierenden, die ja nun wirklich immer wieder in Versuchung sind, ihren eigenen Kram zu machen und nicht an ihre Völker zu denken, dass sie eben daran dazu genötigt werden. Also ich würde sagen, in gewissem Umfang lebt die Demokratie davon, dass man für sie kämpft. Und man kann sie praktisch nicht abstrakt dann betrachten und sagen, ja, die Verfassung garantiert das hier alles. Was die Verfassung garantiert, ist alles ganz schön. Aber es muss eben auch eine ganze, immer wieder Bewegungen ausgehen, die darum kämpfen, dass bestimmte Dinge durchgeführt werden. Und die daran kann sich dann die Demokratie immer wieder aufrappeln.